sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 33-45. Folge 34-16. Der Führer schützt das Recht. Hanna von Bredow war eine Enkelin Bismarcks, Angehörige der Oberschicht und Nazi-Gegnerin. In einem Text, den sie 1949 verfasste, beschreibt sie, wie sie die Tage vom 30. Juni bis 2. Juli 1934 erlebte. Mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe fängt sie nicht nur ihre eigenen Gedanken und Gefühle ein, sondern auch die demonstrative Gleichgültigkeit, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung anscheinend in der Öffentlichkeit zur Schau stellte. Der 30. Juni 1934 war ein strahlender Sommertag. Die Ferien hatten begonnen, alles rüstete zur Abreise oder war schon mit Kind und Kegel davongefahren. Die daheimgebliebenen genossen ihre Gärten, verbrachten die Tage in oder auf den vielen Seen, die Berlin umsäumen, und keinem oberflächlichen Beobachter wäre irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen. Das Interesse für Geschehnisse in der Außenwelt war gering, am meisten sprach man wohl vom Stapellauf des Panzerkreuzers Gneisenau, der an diesem herrlichen Sommermorgen in Wilhelmshaven stattfinden sollte, und von einigen der größeren Boote klangen Fetzen der markigen Reden, die diesen Anlass umrahmten, über das Wasser. Denn die größeren Boote gehörten meist den Mitgliedern der Marine, und diese hatten selbstverständlich Rundfunkgeräte, also Radios, an Bord. Gegen Mittag hörte man Schüsse. Nachher erfuhren wir, dass es sich um die Erschießungen in Lichterfelde gehandelt hatte. Ich fragte einige Ausflügler, ob da nicht etwas im Gange sei. Ich begegnete sofort dem leeren Blick, den man später so gut kennen sollte. Los? Was meinen Sie mit los? Manöver gibt's doch immer im Sommer. Kurz darauf klingelte es an meiner Haustür. Zwei undefinierbare Kerle mit Schiebermützen fragten: Wohnt hier der Major von Bredow? Mein Mann ist am 1. Oktober 1933 gestorben, erwiderte ich. Pech, sagte der eine, und beide schlürften von dannen. Abends kamen dann die ersten Radionachrichten mit Goebbels kolportagehafter Beschreibung des Mordes an Röhm und all den anderen. Ich war sehr besorgt, denn meine Kinder sollten gerade an dem Abend in die Schweiz reisen. Ich beabsichtigte, ein paar Tage später zu folgen, weil ich unser Haus absperren und alles ordentlich hinterlassen wollte. Ich ließ die Kinder mit der Pflegerin fahren, weil ich auf eine allgemeine Revolte gefasst war und mir sagte, dass die Grenzen möglicherweise gesperrt werden würden. Die Vermutungen erwiesen sich zum Teil als irrig und die Reise verlief normal. Meine Erleichterung war groß, als ich ein Telegramm aus Basel in meinen Händen hielt. Am 1. Juli hätte man annehmen sollen, dass eine sichtbare Panik die Bevölkerung im Bann hielt. Welch ein Irrtum! Das Schießen wurde zwar fortgesetzt und es war anzunehmen, dass jeder wusste, worum es ging. Dennoch war das Bild unverändert. Nicht nur strahlte die Sonne vom wolkenlosen Himmel, sondern die Seen waren mit Segeln besät und das frohe Volk der Ausflügler tummelte sich am Strand. Das frohe Volk? Ja, so schien es. Kaum merkte man ein Zucken in den Gesichtern, wenn die Schüsse erklangen, aber wehe, wenn man die Taktlosigkeit beging zu fragen, was das wohl zu bedeuten hat, dann starrte einem die unverhüllte Angst entgegen und je nach der Herkunft des Gefragten wurde man entweder angebrüllt oder mit blassen Lippen gebeten, doch an diesem schönen Tag nicht von solchen schauerlichen Dingen zu reden. Eine unheilbare, aber scheinbar nicht tödliche Krankheit erzeugt eine gewisse Gewöhnung. Der Patient kennt die schmerzenden Stellen und bemüht sich, seine Lage so zu gestalten, dass der gefürchtete Schmerz nicht ausgelöst wird. Man bezeichnet den also erreichten Zustand als erträglich und scheut jede Störung. Wenn der Arzt einen chirurgischen Eingriff empfiehlt, meint man, es sei doch nicht so schlimm, man müsse eben abwarten. Die Zeit heile so manches. Mit Entsetzen musste Hanna von Bredow feststellen, dass selbst scheinbar gebildete und wohlsituierte Menschen in ihrer Umgebung damit begannen, das zu ignorieren, was sich vor ihrer aller Augen abspielte. Vermutlich schockierte sie diese Einsicht weit mehr als die Tatsache, dass es ebenso Menschen gab, die die Zeit der langen Messer offen begrüßten. Gleich nach Bekanntwerden der sogenannten Strafaktion gegen die SA trafen im Büro des Reichskanzlers die ersten Glückwünsche ein. Unter den Absendern befand sich eine gewisse Schwester Ilse. Schwester Ilse arbeitete in einem Krankenhaus in der Schweiz. Da Ilse recht bibelfest war, vielleicht war sie sogar Nonne, verglich sie Hitler gleich im ersten Satz ihres Briefes mit Jesus Christus. Nur am Rande sei bemerkt, solche Vergleiche waren damals ganz und gar nicht unüblich. Schwester Ilse schrieb jedenfalls, so wie Jesus damals die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel in Jerusalem gejagt habe, habe Hitler nun die SA gereinigt. Lieber sehr geehrter Herr Führer, wenn Sie Ihre große Tempelsäuberung beendet haben, die unbedingt nötig war, um die Sympathie für den nationalen Staat zu wahren, so gehen Sie ein bis zwei Tage in die Ruhe und Stille, inkognito, nach Einsiedeln oder zu mir, damit Ihre Nerven und Blick stark und klar bleiben. Ich bete in allen freien Minuten und Zeiten, dass Ihr Zorn ein geheiligter und gerechter ist und dass Ihnen im ersten Affekt kein unselig Wort oder Handlung herauskommt, damit auch Ihre Feinde Ihnen im Zorn mit großer Achtung begegnen und ehren. Ihr Volk liebt Sie, hängt an Ihnen mit den ganzen Fasern eines Herzens und braucht Sie ganz notwendig. Es wird Ihnen noch nichts passieren, denn die Gnade Gottes haben Sie in der Tasche und wenn Sie noch einen Rosenkranz drin haben, dann fassen Sie denselben jedes Mal an, wenn Sie im Affekt sind oder eine Handlung vollbringen müssen im Namen Gottes, dann geht es gut hinaus. Also, im Namen Gottes vorwärts. Würde bringt Bürde. Sieg heil, Schwester Ilse. Ähnlich religiöse Töne schlug ein gewisser Stanislaus Jaros aus Sachsen in seinem Brief auch an. Nach Hitlers Reichstagsrede am 13. Juli verfasste Stanislaus eine Lobeshymne auf die Mordserie. Mit einer Extraportion Pathos. Mein Führer und Volkskanzler, mit wachem Herzen und tiefen Gedanken verfolgte ich Ihre Rede aus dem Reichstagsgebäude Satz für Satz. Es ging mir wie eine Erlösung, eine Errettung am gesamten deutschen Volke durch Mark und Bein. Mein Herz blutete innerlich und Tränen standen mir in den Augen. Ich beglückwünsche Sie, mein Führer, zu Ihrer Tatkraft und kurzem Entschluss, indem Sie uns vor diesem bitterschweren Schicksal gerettet haben und die Meuterer zur Rechenschaft zogen und der gerechten Strafe verurteilten. Möge der allmächtige Gott weiter die Kraft geben, uns Deutsche vor jedem Schicksal zu bewahren. Ich bin bereit, so wie mein Vater, auch das Leben zu opfern, wenn es um Deutschland geht und Sie, mein Führer, rufen. Heil, mein Führer, in wahrer Treue, Stanislaus Jaros. Wie tief empfunden die Erleichterung des Absenders über das Vorgehen gegen die SA wirklich war, lasse ich mal offen. Denn Stanislaus war selbst ein SA-Mann und deshalb kann man diesen ganzen Schwulst auch als Versuch deuten, sich bei seinem Führer persönlich einzuschmeicheln. Im Übrigen gibt es in der Überlieferung keinen Hinweis darauf, dass Hitler diesen Brief oder auch den Brief von Schwester Ilse je zu Gesicht bekommen hat. Bei den großen Mengen an brauner Fanpost war das auch nicht ungewöhnlich. Apropos Fanpost. Am 1. August 1934 erschien in der renommierten deutschen Juristenzeitung ein Beitrag des Kölner Juraprofessors Karl Schmidt. Schmidt ist uns schon in der letzten Staffel begegnet, als es um die Gleichschaltung der Justiz und die Zerstörung der politischen Parteien ging. Bereits als junger Staatsrechtler kultivierte Schmidt eine morbide Faszination für das Verhältnis von Staatsgewalt und Rechtsordnung. Unter dem Eindruck der Novemberrevolution behauptete er Anfang der 20er Jahre, der Ausnahmefall offenbart das Wesen staatlicher Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm und die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht. In Schmidts Augen waren rechtsstaatliche Prinzipien und verfassungsrechtliche Grundsätze nur schöner Schein. Recht, so Schmidt, ist das, was der Inhaber der Staatsgewalt dafür hält. Ein Jahrzehnt später sah der Staatsrechtslehrer diese radikale Theorie im Dritten Reich in die Praxis umgesetzt. In seinem DZ-Aufsatz mit dem vielsagenden Titel »Der Führer schützt das Recht« verteidigte Schmidt die politischen Morde des Sommers 1934 kategorisch als rechtens. Dazu kombinierte er seine rechtsphilosophische Ausnahmetheorie mit dem nationalsozialistischen Führerprinzip. An Eindeutigkeit ließ diese Synthese nicht zu wünschen übrig. Schmidt schrieb unter anderem: Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Mit dieser markigen Behauptung, die dem Gedanken des Rechtsstaates nicht ferner stehen kann, bezog sich Schmidt ausdrücklich auf eine Äußerung Hitlers in seiner Reichstagsrede. Dort hatte er sich selbst als oberster Gerichtsherr des deutschen Volkes bezeichnet. Schmidt führte diese Behauptung Hitlers nun aus und unterfütterte sie intellektuell. Der wahre Führer, so Schmidt, ist immer auch Richter. Aus dem Führertum fließt das Richtertum. Wer beides voneinander trennen oder gar entgegensetzen will, macht den Richter entweder zum Gegenführer oder zum Werkzeug eines Gegenführers und sucht den Staat mit Hilfe der Justiz aus den Angeln zu heben. Dem liberalen Rechtsstaat warf Schmidt Rechtsblindheit vor. In Wahrheit war die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Es war nicht die Aktion eines republikanischen Diktators, der in einem rechtsleeren Raum, während das Gesetz für einen Augenblick die Augen schließt, vollzogene Tatsachen schafft, damit dann auf dem so geschaffenen Boden der neuen Tatsachen die Fiktionen der lückenlosen Legalität wieder Platz greifen können. Das Richtertum des Führers entspringt derselben Rechtsquelle, der alles Recht jedes Volkes entspringt. In der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht und erscheint der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes. Jedes staatliche Gesetz, jedes richterliche Urteil enthält nur so viel Recht, als ihm aus dieser Quelle zufließt. Das Übrige ist kein Recht. In einem Führerstaate aber, in dem Gesetzgebung, Regierung und Justiz sich nicht, wie in einem liberalen Rechtsstaat, gegenseitig misstrauisch kontrollieren, muss das, was sonst für einen Regierungsakt rechtens ist, in unvergleichlich höherem Maße für eine Tat gelten, durch die der Führer sein höchstes Führertum und Richtertum bewährt hat. Inhalt und Umfang seines Vorgehens bestimmt der Führer selbst. Karl Schmidt, das sollte klar geworden sein, wollte nicht den Hauch eines Zweifels zulassen, dass das Regime rechtmäßig gehandelt hatte. Dass seine Argumentation am Ende darauf hinauslief, jede Bindung der Staatsgewalt an positives Gesetzesrecht aufzulösen, das nahm er nicht nur billigend in Kauf, das war sein erklärtes Ziel. Spätestens damit hatte sich Karl Schmidt endgültig zum Kronjuristen des Dritten Reiches aufgeschwungen. Und damit sind wir bei der wichtigen Frage nach dem cui bono. Auf Deutsch, wem nützte die Zeit der langen Messer eigentlich am meisten? Offensichtlich zunächst einmal Hitler. Er hatte sein unmittelbares Ziel erreicht, nämlich potenzielle oder tatsächliche Gegner auszuschalten. Außerdem war er auf dem besten Weg, auch mittelfristig zum Erfolg zu kommen. Er hatte die Handlungsfähigkeit seiner Regierung unter Beweis gestellt und allen übrigen, die an Widerstand dachten, ein bedrückendes Signal gesendet. Gleichsam als Bonus stärkten die Maßnahmen zur Rechtfertigung der Morde seine Stellung ganz erheblich. Im Kabinett konnte er nun schalten und walten, wie er wollte. Sein Kronjurist Schmidt hatte ihm gleichsam gottgleiche Macht herbeigeschrieben. Aber auch die Reichswehr profitierte enorm von der Ausschaltung der SA. Die Militärs waren der lästigen Konkurrenz durch braun uniformierte Amateure los und ledig geworden. Von der SA hatten sie nichts mehr zu befürchten. Sie allein waren die bewaffnete Macht und würden es auch bleiben. So dachten sie jedenfalls. Die Tatsache, dass die Rolle der Reichswehr in der Zeit der langen Messer gern übersehen wird, ist dabei ganz und gar kein Zufall. Dazu haben die Militärangehörigen selbst aktiv beigetragen. Nach 1945 behaupteten hohe Offiziere der Wehrmacht, das deutsche Militär sei von den Nazis verführt worden, habe aber eine weiße Weste behalten. Dieses Bild wurde in Lebenserinnerungen, Interviews und Zeugenaussagen an die Nachkriegsöffentlichkeit gebracht. Es basierte teils auf eigenen Lebenslügen, teils auf bewussten Verzerrungen und Unwahrheiten. Ein Beispiel dafür sind die Memoiren des Generals Erich von Manstein. Während des Zweiten Weltkrieges und nach 1945 gehörte Manstein zu den populärsten Gesichtern der nazideutschen Generalität. Seine Memoiren wurden zu Bestsellern und prägten nicht nur maßgeblich das Zerrbild von der guten Wehrmacht und den bösen Nazis. Auch die Rolle der Reichswehr bei der Machtübernahme der Nazis und ihre Rolle in den ersten Jahren des Dritten Reiches wurden in Manstein's Darstellung systematisch verharmlost. 1934 war Manstein noch kein General, sondern Oberst im Wehrkreiskommando Berlin. Während der Zeit der langen Messer war er also in der Reichshauptstadt anwesend. Als Stabschef der örtlichen Reichswehrgarnisonen dürfte er über die Vorbereitungen seiner Vorgesetzten im Reichswehrministerium informiert gewesen sein. Trotzdem behauptete er in seinen Memoiren, der Schlag Hitlers gegen die SA-Führung am 30. Juni kam allerdings auch für uns völlig überraschend. Über die folgenden 10 Seiten wechselt der Nachkriegs-Manstein dann zwischen Nacherzählung der damaligen Ereignisse und ihrer historischen Bewertung hin und her. Immer mit dem Blick, das Militär von jeder Schuld freizusprechen. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf Patreon jetzt eine Bonusfolge dazu. In der Folge lese ich aus Manstein's Erinnerungen an den sogenannten Röhmputsch und ordne seine Behauptungen kritisch ein. Auch wenn die Reichswehr mit ihrer neu gewonnenen Rollensicherheit zufrieden sein konnte, so war sie doch nicht der eigentliche Hauptprofiteur der Mordserie. Das war nämlich ganz ohne Zweifel die SS. Für ihre skrupellose Bereitschaft, dem Regime als Mordwaffe zu dienen, wurde die Schutzstaffel reich belohnt. Also streng genommen vor allem ihr Chef, Heinrich Himmler. Himmler erhielt nun das Kommando über das gesamte System der Konzentrationslager. Seine SS wurde außerdem aus der SA herausgelöst und Hitler persönlich unterstellt. Damit war der Grundstein gelegt für die später so dominante Stellung der SS im Dritten Reich. Bis zum Beginn der 40er Jahre würde die SS den gesamten Sicherheits- und Unterdrückungsapparat im Dritten Reich kontrollieren, eigene Wirtschaftsunternehmen betreiben und, sehr zum Ärger der Wehrmacht, ein eigenes Militär aufbauen, die Waffen-SS. Gerade bei der Waffen-SS gibt es eine direkte Verbindung zur Zeit der langen Messer, denn die Waffen-SS geht im Kern zurück auf die sogenannte SS-Verfügungstruppe und im Zentrum der sogenannten SS-Verfügungstruppe, da steht die SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Also genau jene Gruppe von einigen hundert SS-Männern, die zwischen dem 30. Juni und 2. Juli 1934 für einen Großteil der Morde direkt verantwortlich war. Für einen ebenfalls direkt Verantwortlichen, nämlich für Dr. Werner Best, erwies sich die Zeit der langen Messer ebenfalls als entscheidende Bewährungsprobe. Himmler und Heydrich waren mit ihrem Mann in München sehr zufrieden. Best hatte die logistische Herausforderung gemeistert, den Mord an vielen Dutzend Menschen vorausschauend zu planen und dann ohne größere Reibungsverluste durchzuführen. Himmler beförderte Best zum Obersturmbannführer und, wichtiger noch, nahm ihn auf in seinen inneren Führungszirkel. Trotzdem sollte man Werner Bests Rolle in der Mordserie nicht überbewerten. Was er getan hat, hätten auch andere im SD getan. Vergisst man das, geht man leicht Bests eigener Selbstdarstellung in dieser Zeit auf dem Leim. 1934 wollte er als eiskalt operierender, hochkompetenter Profi wahrgenommen werden. Nach 1945 sah das dann schon ganz anders aus. Jetzt setzte Werner Best alles daran, seinen eigenen Anteil möglichst klein zu hängen. Für seine Stellungnahme bei einem Gerichtsprozess behauptete Best: Ich war am 30. Juni 1934 überzeugt, dass die Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes der bestehenden Staatsordnung gegeben war. Das Verhalten zahlreicher hoher und anderer SA-Führer und die gewaltige Aufblähung der SA durch die Aufnahme von Millionen bisheriger Marxisten, die unklare Proklamation sozialistischer Ziele, die Phrase von der zweiten Revolution und die Ungeduld der unbeschäftigten, meist erwerbslosen SA-Männer ließ es als möglich erscheinen, dass diese Meldungen in einen braunen Bolschewismus ausarten würden. Wohlgemerkt, das ist einer der Schlagworte, denen die Konservativen in der Zeit gerne gegen die SA gewandt haben. Nicht zufällig benutzt Best das hier nach 1945 als Verteidigung. Wenn aber eine Revolte bevorstand und die SA-Führung mit anderen Gegnern der bestehenden Staatsordnung konspirierte, dann war tatsächlich der Staat und die von der Führung gewählte und auch von mir als notwendig angesehene ruhige Evolution aufs Höchste gefährdet. Denn was bedeuteten die 100.000 Mann Reichswehr und die noch schwächere SS gegen die Millionen der SA und der mit ihr mindestens im Negativen zusammengehenden Kreise? Bestand aber der Staatsnotstand und waren bestimmte Abwehrmaßnahmen wirklich notwendig, so zweifelte ich nicht an ihrer Rechtmäßigkeit. Nach meiner Auffassung war das Volk und die ihm nützlichste Staatsordnung der höchste Wert, den zu erhalten alle anderen Werte, Menschen und Gesetze geopfert werden durften und mussten. Wenn zum Beispiel die sofortige, verfahrenslose Exekution von Aufrührern und Verschwörern durch die Abschreckungswirkung ihrer Publikation die Gefahr für Volk und Staat bannen konnte und wenn sie hierfür wirklich notwendig war, so war sie nach meiner Meinung durch den Staatsnotstand gerechtfertigt, der, wie die erfolgreiche Revolution, bestehendes Recht bricht und dadurch neues Recht schafft. In seiner Rechtfertigung kolportierte Best die uns nun schon gut bekannten Lügen und Halbwahrheiten. Und nicht zufällig erinnert der Kern seiner Argumentation stark an Karl Schmidts Glaubenssatz, der Führer schützt das Recht. Die Tragik ist nicht, dass Best, immerhin ein promovierter Jurist, diese Ansichten nach 1945 vertrat, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Die Tragik ist, dass er damit durchkam. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3416 von Deutschland 3345. Diese Woche möchte ich mich sehr herzlich bei den zahlreichen Unterstützern bedanken, nämlich bei den PayPal-Spendern Tom, Werner und Thomas. Und ich begrüße die neuen Patreons Stephanie, Marian, Lena und Björn. Falls ihr noch nicht auf Patreon seid, schaut doch mal vorbei. Dort findet ihr jetzt auch eine Bonusfolge zu Erich von Manstein und seinen Memoiren. Diese Folge wurde produziert von Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard, Danny und Stephanie. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut, so wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heut, was ich auch gebe, dann, das hab ich gern getan, ich hab es lieber heut. Man lebt auf dieser Welt und sucht das Glück und weiß nicht, wo es hier auf Erden wohnt. Der eine sieht im Geld sein Ziel und sein Geschick, der andere glaubt, dass nur die Liebe lohnt. Ein jeder hat das Recht, zum Glücklichsein. Den Weg zu dir suchen, kreuz und quer. Ob's gut geht oder schlecht, das weiß nur Gott allein. Du hast die Wahl und sei sie noch so schwer. So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben. Ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst. Nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan. Ich habe es nie bereut.